München ist ständig in Bewegung. Als Ingenieur oder Ingenieurin bei den Stadtwerken München kannst du die Zukunft der Stadt aktiv mitgestalten. Ob beim Vorantreiben der Energiewende, zum Beispiel durch den Ausbau von Geothermie, oder in spannenden Bauprojekten, die die Stadt noch attraktiver werden lassen. Dein Beitrag macht München jeden Tag nachhaltiger, moderner und zukunftsfähiger. Klingt genau nach dem, was du suchst? Dann bewirb dich jetzt unter www.swm.de/Ingenieure.
Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Vertrieb. Der Begriff klingt, zumindest in meinen Ohren, vielleicht auch in den Ohren anderer, etwas verstaubt und etwas aus der Zeit gefallen. Das mag daran liegen, dass es sich ausnahmsweise mal nicht um einen Anglizismus handelt. Dabei steckt dahinter so viel mehr, als ich als Laie zunächst vermutet hatte. Ich habe mir die Mühe gemacht, habe etwas rumgegoogelt und stieß unter dem Stichwort Was ist Vertrieb auf eine ellenlange Definition, die ich hier nicht zum Besten geben möchte. Ich möchte keinen langweilen. Deshalb habe ich einen Menschen zu Hilfe gerufen, der ein ausgewiesener Fachmann ist und der aus Theorie und Praxis wunderbar erzählen kann. Martin Klempert ist als Inverter Business Expert für die Tesvolt AG tätig, einem Anbieter für gewerbliche und industrielle Energiespeicherlösungen mit Sitz in Berlin. Darüber hinaus lehrt Martin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin innerhalb des Masterstudiengangs Industrial Sales and Innovation Management. Hallo Martin, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Wolfgang.
Zunächst einmal zu deinem Job. Ich hatte eben von Anglizismen gesprochen, auf die ich gar nicht so sehr stehe. Aber was macht ein Inverter Business Expert?
Das weiß ich auch nicht so genau. ist halt ein Titel, der mir gegeben worden ist, damit irgendwas auf der Visitenkarte draufsteht. Unterm Strich bin ich von der Ausbildung her Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und ich kümmere mich darum, die Wechselrichter, welche aus Gleichspannung, Wechselspannung herstellen, also aus Batteriespannung, Netzspannung herstellen. Das ist der Inverter und das ist eine sehr wichtige Komponente. Und ich bin der Ansprechpartner intern und extern in meinem Unternehmen genau zu diesem Thema, was die großen Wechselrichter angeht, so ab 1, 2, 3 Megawatt aufwärts.
Jetzt bist du am Zuge und musst eigentlich das übernehmen, was ich eigentlich nicht in der Lage bin zu erklären. Was machen Vertriebsingenieure? Kannst du das in 2 oder 3 Sätzen erklären? Ins Detail gehen wir dann später noch.
Okay. Eigentlich recht banal. Die Aufgabe eines Verkäufers, eines Vertriebsingenieurs besteht darin, die Produkte des eigenen Unternehmens in Geld zu verwandeln. Und zwar dadurch, dass diese Produkte verkauft werden. Möglichst häufiger verkauft werden, weil der Initialaufwand ist im B2B-Bereich, in dem ich mich bewege, relativ hoch. Also versucht man dort Kunden zu finden, die mehrfach das Produkt kaufen. Und dann erhöht sich dadurch natürlich auch es verringert sich der finanzielle Aufwand unterm Strich, den man mit einem Kunden hat. Ja, es ist Verkauf unterm Strich. Hm. Verkauf von erklärungsbedürftigen Gütern, wie man so sagt.
Verkauf hat, ich weiß nicht, ob das nur hierzulande der Fall ist, nicht unbedingt den spektakulärsten Ruf oder das beste Image. Viele denken dann so an Klinkenputzen und Staubsaugervertreter und so. Was denkst du und sagst du, wenn du so etwas hörst?
Leider Gottes stimmt das sogar zum Teil. Das Problem daran ist, wenn man im B2B-Bereich ist, dein Gegenüber ist auch geschult. Dein Gegenüber weiß auch, was er will. Und ist vielleicht auch ein Ingenieur, ein Techniker und steckt auch im Thema drin. Und wenn dort jemand vorhanden ist oder dort als Verkäufer dort kommt und der inhaltlich keine Ahnung hat oder irgendeinen Mehrwert bietet, dann sind diese Leute tatsächlich Zeitdiebe. Und dann ist man beim Klinkenputzen, bei der Drückerkolonne, bei all diesen negativen Begriffen, so die wir eben alle kennen, wenn man an Verkäufer denkt. Ne? Einer, der einem was aufdrücken möchte. Ich definiere den Vertriebsingenieur deutlich anders. Er ist mehr im Bereich der Beratung, der Unterstützung, der Hilfe. Und ein kleiner Teil des Vertriebsingenieurs ist tatsächlich auch der Verkauf. Wir sagen, das Umwandeln von einem Produkt in Geld.
Was hat dich, ich meine, du bist ja klassischer Ingenieur, Elektrotechnik-Ingenieur. Wie bist du denn dann auf diese Schiene gekommen, auf der du dich jetzt befindest?
Ja, das scheint sich erstmal auszuschließen, ne? Hier klassische Technik und Vertrieb, aber ganz im Gegenteil. Ich habe es regelmäßig, dass mir Ingenieure und Techniker gegenüber sitzen und Technik erklärt haben wollen. Und das kann häufig, ich würde sagen, fast immer nur auf Augenhöhe passieren. Also, dass ein Ingenieur mit einem Ingenieur redet, mit von wegen Stallgeruch, gleiche Begriffe, gleiche technische Tiefe, irgendwie sowas. Und dazu gekommen, also er schließt sich nicht aus. Ne? Denn da ist die Kommunikation drin, die ich mag. Ich mag auch ein Stück weit die Bühne, die da ist. Dort den Erklärbären zu machen für verschiedene Produkte, das finde ich auch sehr spannend. Und auf der anderen Seite die Technik. Und das kann man beides wunderbar miteinander kombinieren, eben im Vertrieb. Und wie bin ich dazu gekommen? Naja, ich war von Kindesbeinen an schon technisch affin und das hat sich dann fortgeschritten. Jetzt hier bis ins Erwachsenenalter und irgendwann eben eine Lehre gemacht, Abitur und dann Studium. Und dann in einem Unternehmen gewesen, wo erkannt worden ist, Mensch, der Martin, der kann ja beides. Der kann ja mit Leuten sprechen, umgehen und auch Technik.
Also der Einfluss kam eher von außen oder war das eher intrinsisch bedingt dann?
Als Christoph Walz den Oscar bekommen hat, hat er gesagt, liebe Grüße an hier die ganzen Kollegen, die hier rumsitzen, ihm wurde die Frage gestellt, wie viel Glück denn dabei war, dass er diese Karriere gemacht hat. Und er hat gesagt 100%. Und das kann ich auch sagen, denn ich habe in einem Unternehmen angefangen, bei meinem ersten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe mich dort vorgestellt als Student Elektrotechnik und ich würde hier gerne anfangen irgendwie, ne, so ein bisschen unbedarft. Und da hat der Chef gesagt, ja, klingt gut. Wo setzt man sie denn jetzt hin? Ach, da im Vertriebsbüro, da ist noch ein Platz frei. Machen Sie doch mal. Tatsächlich. Ja, und so hat sich das dann auch irgendwie entwickelt. Das war Zufall und Glück eigentlich auch.
Du hattest es eben gesagt, von Verkauf gesprochen, beziehungsweise von Verkäufer. Aber du bist ja nicht nur Verkäufer. Also du, das heißt, soll nicht heißen, soll nicht despektierlich gegenüber Verkäufern sein, aber du bist ja auch Berater. Das ist ja eigentlich das, was einen Verkäufer ausmacht, dass er auch ein guter Berater ist. Was fasziniert dich da? Die Kommunikation hast du eben schon angedeutet mit dem Kunden, dieses Miteinander mit dem Kunden. Was fasziniert dich daran?
Das gemeinsame Entwickeln von Lösungen. Dass man, Beispiel, man verkauft eine Schraube. Du bist Schraubenverkäufer, ja? Was ist denn das für eine Schraube? Soll die Schraube in einem U-Boot eingesetzt werden? Soll die nur irgendwie ein Bild an der Wand hängen? Also soll damit nur ein Bild aufgehangen werden, was an der Wand hängt? Oder ist das eine Schraube, die im Weltraum auf der ISS eingesetzt wird? Ist immer noch eine Schraube. Ja? Also praktisch das Produkt, das du hast, muss argumentativ, inhaltlich auf den Fall, auf den Einsatzzweck des Kunden angepasst werden. Und das gemeinsam zu ermitteln, das macht mir sehr viel Spaß, da ist sehr viel Beratung bei, sehr viel Unterstützung, auch Widersprache, ja, zu sagen, das klappt so nicht, ich habe aber eine andere Idee. Und dieses Gemeinschaftliche, dieses Zusammensein, gemeinsam an einer Lösung arbeiten, was eigentlich regelmäßig passiert. Schau, wenn ich mit einem Kunden rede, dann habe ich meine Kladde, ja, dann klappe ich die auf, habe links Karo-Seiten, rechts Karo-Seiten und einen Stift in der Hand, das war's. Und dann höre ich zu. Ja, und dann nehme ich das auf und dann entwickeln wir gemeinsam dort das Projekt und die Lösung und das ist dann Teil, ja, das ist Beratung und irgendwann wird allen dann klar, das kostet auch mal Geld, ja, du musst auch Geld kosten. Und das sind wir beim Verkauf. Aber habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, doch, ich glaube schon. Also ich kann nochmal nachhaken, weil du das mit der Schraube auch gesagt hast. Ich greife einmal das Beispiel Schrauben mal auf. Musst du jetzt das komplette Leben der Schraube kennen, beziehungsweise der Schraube, die du verkaufst, beziehungsweise was da drumherum ist? Oder musst du das nicht unbedingt technisch alles wissen, was dahinter steckt?
Naja, aber es ist schon alles, ne? Du kannst alles beliebig, ich verstehe, ich möchte trotzdem ausholen. Du kannst alles beliebig kompliziert machen. Aber du musst, man kann natürlich auch auf die atomare Struktur eingehen. Ne? Das wird, denke ich mal, dem Kunden nicht helfen, wenn man über Schrauben redet und sagt, da willst du jetzt ein Bild von deiner Oma aufhängen, da kann ich dir die Schraube empfehlen bei der Wandstärke oder was. Aber man sollte schon die Bedürfnisse des Kunden verstehen, technisch durchdringen und diese Durchdringung dann auf die eigenen Produkte anwenden können. Also einen gewissen Tiefgang muss man schon mitbringen im technischen Vertrieb, da bin ich überzeugt von. Aber irgendwann ist man auch, bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, jetzt verlasse ich den Bereich meines Wissens, ich brauche jetzt mal die Entwickler. Ja, die Leute, die wirklich richtig tief drin stecken. Und da ist dann so meine Grenze. Aber sehr spannend, mit jeder Frage, die ich bekomme, die ich nicht beantworten kann, bilde ich mich dann natürlich auch weiter und will diese Frage beantworten. Also wird das Spektrum immer breiter.
Erklär doch mal, wo so ein Verkaufsprozess dann eigentlich ansetzt. Der fängt ja im eigenen Unternehmen an oder erstmal durch die Frage des Kunden oder das Anliegen des Kunden. Du wirst dich ja erstmal dann an die Experten, du hast von Entwicklern gesprochen, erstmal wenden. Wie läuft dieser Prozess ab bis zum möglichen Verkauf? Ja. Oder darüber hinaus vielleicht auch über den Verkauf?
Ja, okay, verstehe. Da gibt es verschiedene Blickwinkel. Ein Blickwinkel ist, dass ein total schlauer Entwickler mit seinem Entwicklungschef sich zusammengesetzt hat und ein Produkt entwickelt hat und das Produkt kann irgendwas und dann bist du als Verkäufer aufgefordert, dieses Produkt zu verkaufen in einen Markt, der dann definiert wird an Kunden, die dann gesucht werden, sprich habe Lösung, suche Problem. Das wird so gemacht, ja. Dann gibt es natürlich auch den anderen Weg, dass im Markt erkannt wird, Mensch, schau mal, also hier gibt es irgendwie einen Bedarf an einer Erweiterung oder einen Bedarf an einem Produkt, an einer Leistung. Wollen wir das nicht mal entwickeln? Mal gucken, mal schauen, wie das dann wird. Ich sage nur, das Smartphone und Telefon ohne Tasten, ja. Das hat ja auch einen durchschlagenden Effekt gehabt irgendwann mal. Üblicherweise ist es so, dass man ein Produkt hat, anders angefangen. Ich springe jetzt mal direkt rein. Also man gesetzt den Fall, man ist in einem Unternehmen und man hat ein Produkt und das Produkt ist auch schon verkauft worden und es gibt da die Unterlagen dazu und man kennt den Produktlebenszyklus und hat auch eine Idee, bei welchen Kunden das eingesetzt werden kann. Dann kann man entweder an bestehende Kunden rangehen, dort einen Mehrverkauf generieren oder man ist im klassischen Bereich der Kaltakquise, ruft hinten die Null an und versucht sich an der Sekretärin, an den technischen Leiter vorbeizuschummeln. Also da gibt es die unterschiedlichsten Spielarten. Aber am einfachsten ist es natürlich, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Du hattest schon mal angedeutet auch, was eigentlich ein Ingenieur, der Vertriebsingenieur sein oder werden will, mitbringen muss. Es ist ja nicht nur die Fachkenntnis. Was steckt noch mehr dahinter? Ich kann mir vorstellen, Menschenkenntnis muss dahinter stecken, eine gewisse Lust an der Kommunikation, auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Sind da auch zum Beispiel juristische Kenntnisse nötig oder was habe ich jetzt vergessen?
Na, die Liste kann man beliebig erweitern, aber du hast schon den ganzen Kern eigentlich getroffen. Zum ersten Teil der Frage. Was muss jemand haben, um Vertriebsingenieur sein zu können? Ach, by the way, Vertriebsingenieur ist kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Vertriebsingenieur nennen, ne? Also das finde ich auch ganz interessant. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Ich dachte, du musst wirklich Ingenieur sein. Naja. Was musst du können? Im ersten Schritt, du musst kommunizieren können. Das Erste, was ein Vertriebsmann können muss, ist, er muss sich mit Menschen unterhalten können und kommunizieren können. Und das Erste, was er lernen muss, ist, die Klappe zu halten. Weil viele, viele Vertriebsleute haben den Drang, permanent zu reden, andauernd zu reden und den Kunden nicht zu überzeugen durch Inhalte, sondern zu überreden. So lange zu reden, bis der Kunde sagt, oh, ja, okay, ich kaufe. Das ist der falsche Weg und vor allem im B2B der falsche Weg. Du hast juristische Themen angesprochen. Ich bin kein Jurist, ich bin halt Techniker, ne? Aber einen gewissen Bereich sollte man schon wissen. Man muss zum Beispiel, was die Vertragsgestaltung wissen, dass alle Themen, alle Kernpunkte dort ausgehandelt sein müssen. Also du musst über die Themen gesprochen haben mit dem Kunden. Wenn du nicht darüber sprichst, dann gilt entweder das, was dein Kunde dir vorgegeben hat oder das bürgerliche Gesetzbuch. Und für einen Verkäufer im B2B-Bereich ist das bürgerliche Gesetzbuch ein rotes Tuch, weil es ist extrem kundenfreundlich. Dort steht zum Beispiel drin im bürgerlichen Gesetzbuch, wenn ich dir was verkaufe, also meine Firma an deine Firma was verkauft und das Produkt hat einen Schaden, ja, und dadurch wird ein Folgeschaden verursacht, dann bin ich auch für den Folgeschaden bis hin zu Zinsverlust ich dann dran. Und es ist blöd, wenn ich dir, tatsächlich, es ist blöd, wenn ich dir eine Unterlegscheibe verkaufe oder nee, anders, eine Gummidichtung verkaufe und diese Gummidichtung ist dafür da, um, weiß ich nicht, eine Benzinleitung abzudichten. Und diese Gummidichtung hat jetzt 50 Cent gekostet, aber leider tropft der Benzin jetzt raus, Grundwasser verschmutzt und Riesenproblem. So, da muss ich haften. Hm. Und diese Haftung, die muss begrenzt werden und das muss ausgehandelt werden. Hm. Oder anders, ich schicke dir ein Angebot und dann steht da drin, lieber Wolfgang, ich verkaufe dir, weiß ich nicht, einen Stift für 1 Euro. Dann schaust du drauf und sagst, oh ja, einen Stift für 1 Euro nehme ich. Dann haben wir einen Vertrag. Das heißt, ein Angebot, das ich dir schicke, ist nicht einfach nur irgendwie so ein Papier, wo irgendwie irgendwas draufsteht, sondern es ist ein Vertragsangebot. Also es gibt verschiedene Punkte, die dort zu beachten sind. So das kleine Einmaleins des Juristentums für Verkäufer, aber das kriegt man relativ schnell mit. Aber du musst kein Volljurist sein, das nicht.
Aber trotzdem, man bewegt sich auf dünnem Eis dann zuweilen.
Ne? Klar, permanent.
Ja, okay. Du hast mal gesagt im Vorfeld, ich kann nicht anders als authentisch sein. Das heißt ja auch, Lügen kommen für dich nicht in Frage, ne? Auch Not, auch sogenannte Notlügen nicht.
Nein, nein, auch nicht. Auch keine Notlügen. Im privaten Bereich ist es so, wenn man da eine Notlüge hat, wenn man dort mal die Unwahrheit sagt und man erwischt wird, dann kann man mit Augenrollen sagen, ja, sorry, ja, weißt ja und so, ne? Kann man sich da rausreden, ohne dass die Beziehung, wenn sie denn gefestigt ist, ohne dass die Beziehung wirklich tatsächlich dann zerstört ist. Im Business-Bereich ist das deutlich fragiler. Wenn du dort eine Aussage triffst und diese Aussage trifft wissentlich nicht zu, du also gelogen hast, dann verlierst du sofort dein Gesicht, dann verlierst du Vertrauen, dann kannst du eigentlich einpacken, das war's. Ja, also wenn du beschlossen hast, jemanden zu mögen, dann ist all das, was passiert, unter dem Deckmantel mögen. Ja, mögen und Sympathie. Das heißt, wenn ein Fehler passiert, wenn dort Dinge nicht gut laufen, dann kann man sagen, ja, naja, komm, passt schon, ist nicht so schlimm. Also die Dinge, die passieren, müssen immer instinktiv eine Bestätigung sein für die aktuell bestehende Meinung über dich, Wolfgang, dich mag ich. Ja, also wenn du einen Fehler machst, sag ich, ach komm, Wolle hat einen Fehler gemacht, komm, so what. Ja, wenn ich dich jetzt nicht mögen würde, sagen wir mal, ja, und du machst einen Fehler, dann ist das eine Bestätigung dafür, dass ich dich nicht mag. Ist ja klar, dass Wolfgang einen Fehler macht, natürlich. Ja, also das heißt, du musst darauf achten, wie im normalen, wahren Leben, komisch, Parallelen zum Privatleben sind überall vorhanden im B2B, ja, dass du dort eine saubere Beziehung hast. Und wenn du anfängst zu lügen, dann hast du keine saubere Beziehung mehr. Und dein Gegenüber spürt es irgendwann verhaspelst du dich oder aus dem Markt kommen andere Infos, dann hast du verloren, dann kannst du den Kunden wechseln. Also bin ich absolut überzeugt von. Aber lass mich diesen Satz ergänzen.
Ja, klar,
Was nicht bedeutet, dass ich dem Kunden immer alles permanent erzähle über meine Produkte. Es kann ja sein, dass dort in einem Bereich, in einem Produkt eine Schwäche ist, die den gar nicht interessiert. Dann braucht er doch nicht wissen.
Gut, aber dass der Kunde darüber stolpern könnte, dann ist es auch ein gewisser Selbstschutz, ne, darüber zu erzählen oder davon zu berichten.
Das natürlich auch. Und auch die saubere Beratung. Ich will, wie ich immer meinen Kunden sage, und dadurch überzeuge ich auch, denke ich, relativ oft, ich habe nicht vor, ihnen einmal was zu verkaufen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, ihnen oft was zu verkaufen. Das heißt, ich muss mich beim ersten Mal ganz besonders bemühen. Und da haben die meisten schon ein Lächeln auf den Lippen.
Okay. Ja. Apropos saubere Beziehung. Eine saubere Beziehung, die bietet eher dann eine vielversprechende Bühne, wenn man sich Auge in Auge sieht. Ist es eigentlich so, das ist meine These zumindest, ist es so, dass du noch oft rausfährst zum Kunden?
Ja, es kommt vor, klar, muss. Früher war es so, vor Corona, das war so der Scheideweg, ne, der Scheidepunkt. Da gab es auch schon Teams und Skype, das war aber alles Teufelszeug und dann die Kamera gucken und das war alles blöd. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Früher war es so, ich bin am Sonntag um 15 Uhr zum Flughafen gefahren, nach Stuttgart geflogen, dann dort rein ins Auto, dann in der Nähe von der Automobilwerk geparkt, dann rein ins Hotel, am nächsten Tag um 9 den Termin, der geht dann bis 11 und dann um 16 Uhr geht der Flieger zurück. Da gehen 2 Tage drauf für 2 Stunden Gespräch. Heute gehen für 2 Stunden Gespräch 2 Stunden Zeit drauf. Ich mache meinen Rechner an, richte die Kamera aus und dann geht's los. Nachteil ist, oder anders, man braucht die persönliche Nähe. Ein alter Mentor von mir hat gesagt, Nähe und Vertrauen und Bindung entsteht nur dann, wenn man gemeinsame Zeit verbringt, wenn man zusammen Zeit verbringt. Und das ist auch so, mit Anfassen, Angucken, dem anderen mal einen Kaffee einschenken. Diese soziale, persönliche Bindung ist ganz, ganz wichtig. Und nur nach einem, nur auch wenn der Termin noch so kurz gewesen ist, nur dann hat man ein besseres Gefühl für den Gegenüber. Wenn ich dir eine E-Mail schreibe, Wolfgang, wo bleiben die Unterlagen, dann kannst du alles reininterpretieren. Da kannst du reininterpretieren, ich schimpfe gerade, ich bin verärgert, ich bin traurig, dass du mir noch nichts geschickt hast. Du kannst den Druck, den ich habe, rauslesen. Oder auch einfach nur, ich will einfach nur wissen, wo die Unterlagen sind. Dann schreibst du, habe ich noch nicht erstellt. Okay, danke für die Info. Ja, ich bin nach München gefahren, das war letzte Woche Donnerstag, 4 Stunden mit dem Zug hin, 3 Stunden Gespräch, 4 Stunden wieder zurück. Aber diese 3 Stunden, die wir dort miteinander verbracht haben, wir telefonierten ab dem Punkt sofort anders.
Ja, okay. Die Erfahrung habe ich auch als Journalist gemacht. Absolut. Ja. Kann ich nur bestätigen. Jetzt mal von der Unternehmensrealität in die Hochschulrealität. Wir hatten uns ja schon mal unterhalten, wir beide, und da hast du mir eine ganz spannende Geschichte erzählt, wie du an die Studierenden rankommst, beziehungsweise welche Hilfsmittel in An- und Abführungszeichen du nimmst. Du bedienst dich auch der Schauspielerei, richtig? Erklär das mal bitte.
Ja, spannendes Thema. Ein Freund von mir ist Seminarschauspieler. Der ist einen Kopf größer als ich, hat irgendwann auch mal Elektrotechnik studiert, also ein ganz schöner Hühner.
Ja, wie groß bist du? Bitte? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Um eine Vorstellung zu haben, wie groß der ist.
Wenn ich jetzt 1,60 sage, wäre schade. Nein, also wie groß bin ich? 1,75, genau. Und er ragt doch, also die 2 Meter, an die ragt er ran mindestens. Ja, genau. Also da, so viel zum Verhältnis Süde. Du hast absolut recht. Ja, und der ist eben Seminarschauspieler und der hat sich verschiedenen Themen verschrieben, wie Scrum, dieses Improvisationstheater, auch normales Theater. Also er hat sich eher in diese Richtung bewegt, auch Coach und sowas, das macht er alles. Und ich mache das ja an der Hochschule seit 11 Jahren mittlerweile und ganz am Anfang meinte ich zu ihm, du, pass auf, ich habe da ein paar Studenten und die könnten da mal ein Ausprobiermaterial gebrauchen und da bist du mir eingefallen. Und das ist er jetzt. In einer dieser Vorlesungen, so für 3 Stunden, 3,5 vielleicht oder was, ist er dann da und spielt dann den verärgerten Kunden, den traurigen Kunden, den nervösen, den desinteressierten Kunden und die Studenten müssen ihn eben einfangen und wieder zurückholen. Beispiel, er betritt den Raum und wird dann laut und ärgerlich und vehement. Wegen Ihnen steht meine Produktion. Sie haben nicht geliefert. Die Produktion ist alles kaputt. Meine Firma liegt am Boden. Was bilden Sie sich ein? Naja, und dann gucken die Studenten natürlich wie Häschen vor Schlange. Ja, so. Und dann sage ich ganz entspannt, so, wie gehen Sie jetzt mit der Situation um? Das ist live. Das ist zum Anfassen. Das ist schockierend. Ich hatte einen Studenten, der hat dann knallhart zurückgesagt, das war dann, einmal war das so, dann der Seminarschauspieler, der Martin Schlicht und ich, ziemlich herzhaft gelacht auch, der hat nach der Vorstellung von dem Martin, wie er eben gesagt hat, so, das ist alles kaputt und laut und vehement, dann schreit er zurück, sie hätten früher bestellen müssen. Das war der Knaller, da war so gelacht und da meinte ich zu ihm, lieber Student, würden Sie jemals so Ihrem Kunden gegenüber reagieren? Ernsthaft? Ja. Dann vergräbt er seine Hände im Gesicht und sagt, verdammt nein, Punkt erreicht, genau darum geht's. So ein bisschen den Spiegel vorhalten, trainieren. Naja, und dann geht halt Martin wieder raus und kommt wieder rein und sagt, ja, ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Bitte helfen Sie, wir haben sich noch 3 Stück, bitte. So, ne, und dann spielt er eben den Kunden, der verzweifelt am Boden liegt. Ne? Und das sind alles Realitäten. Das habe ich auch alles erfahren. Ja. Und wir gehen auch in die Farbenlehre so ein Stück weit. Also so ein 4-Farbschema, da wo die verschiedenen Charaktere dargestellt werden. Und dann stellt er die verschiedenen Charaktere dar. Diese Charaktere bilden sich dann auch ab bei den Studenten, dass sie sagen, Mensch, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in die Richtung. Und dadurch hat man ein Stück weit auch wieder Selbsterkenntnis, wo man selber steht. Warum mache ich das? Aus einem ganz einfachen Grund. Es geht hier um zielgerichtete Kommunikation. Mhm. Wenn ich meinen Gegenüber verstehe und erkenne, auch im Charakter, ja, dann kann ich deutlich besser meine Argumente anbringen. Der eine sagt, oder dem einen Kunden über das gleiche Produkt, ja, sage ich, das ist ein innovatives Produkt. Damit sind Sie ganz vorne dran. Das ist technologisch eine absolute Innovation. Damit können Sie mit der höchsten Genauigkeit können Sie fertigen. Das ist beeindruckend. Dem nächsten muss ich sagen, eigentlich ändert sich gar nicht so viel. Sie erhöhen die Genauigkeit, Sie erhöhen eine gewisse Transparenz auch in Ihren Prozessen. Eine große Umgewöhnung ist es nicht, aber Sie haben halt folgende Vorteile, damit der nicht überfahren wird. Dem einen musste ich geil, hurra, toll verkaufen und dem anderen Ruhe. Und ein weiterer, der braucht halt die Minimüs, die höchsten Genauigkeiten, wenn man sich dort in der dritten Stelle nach dem Komma verrechnet, dann ist man schon unten durch, weil man ist ja flapsig und total ungenau. Und der letzte Charaktertyp, der ist halt so dieser typische Boss-Typ, dem muss man sagen, Sie haben hier die Entscheidung. Ja? Sie entscheiden darüber, was hier passiert. Ich bin nur beratend tätig. Ich würde Ihnen Produkt A oder Produkt B empfehlen. Übrigens beide aus meinem Haus. Das klappt tatsächlich.
Woran scheitern denn Geschäfte in der Regel oder meistens? Eher an dem menschlichen Faktor oder an dem technischen Faktor vielleicht?
Du hast was vergessen, den Preis.
Ach so, Ja? Den wirtschaftlichen Faktor.
Ja, genau. Ja. Am Preis tatsächlich am seltensten. Das ist meine Erfahrung im B2B-Bereich. Es gibt 1 Milliarde Gründe, warum jemand kauft und nicht kauft. Und nur ein Grund ist der Preis. Ich versuche den Studenten immer klarzumachen, auch wenn das Auftreten anders rüberkommt. Aber der Einkäufer ist nicht der Entscheider im Haus. Längst nicht. Es ist nur ein einziges Kriterium der Preis, nicht das Kriterium. Wenn man jemandem Wurst verkaufen möchte, der aber Vegetarier ist, dann kann die Wurst noch so toll sein und noch so bio und die Kuh noch so sehr gestreichelt worden sein. Er wird es nicht kaufen. Er braucht dieses Produkt einfach nicht. Ja, also ist es dort, und wenn es noch so billig ist. Ich habe auch schon Beispiel. Eine große Werft im Norden von Deutschland, die bauen Superjachten. Die hatten das Problem, dass dort gewisse technische Parameter auf dem Schiff nicht gepasst haben. Ich war dort vor Ort, habe eine Messung gemacht, habe gesagt, ja, das stimmt, die Parameter stimmen nicht. Dann habe ich ein Angebot gelegt dann kam eine Rückmeldung, gut, Angebot haben wir gesehen. Wann können Sie denn liefern? Naja, also wenn wir alles geklärt haben, dann so 12 Wochen. Antwort, nee. In 3 Wochen muss das hier stehen. Wir müssen das Schiff ausliefern. In 3 Wochen. Da meinte ich, dann müssen Sie mir jetzt sofort in die Hand versprechen, dass Sie den Auftrag auslösen. Dann werde ich hier intern alles schon machen, weil Sie brauchen auch 3-4 Tage. Aber dann kann ich hier schon mal ausrasten intern und alle Leute vorspannen, dass da was passiert. Dann hat er gesagt, Sie haben den Auftrag. Was fehlt? Die Preisverhandlung. Das war dem völlig egal. Er wollte 3 Wochen. Das war ihm einfach Wurst. Oder andersrum, anderes Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der hat bei mir Schaltschränke gekauft. Und der hat gesagt, ich werde die Schaltschränke abholen. Und dann kam dort ein Lieferant an, der hat halt die Schaltschränke aufgeladen, dort so einen Zurrgurt über den Schaltschrank drüber gemacht, damit es beim Fahren nach Portugal eben nicht umfällt oder klappert, wackelt. Und dann kommt nach 2 Wochen oder was, kommt dann der Anruf, sagen Sie mal, Herr Klempert, wie teuer sind denn die Zierleisten oben eigentlich an dem Schaltschrank? Meinte ich, warum? Naja, weil der Transporteur, der hat leider Gottes die Zurrgurte so doll angeballert, dass die Kante oben kaputt ist und der Kunde nimmt die Schränke nicht ab, weil es sieht auch blöd aus. Dann sagt er so, na toll, und jetzt muss ich intern erstmal hier in die Qualitätssicherung. Dann da muss ich mir von meinem Chef irgendwelche Freigaben holen. Dann muss ich anschließend mit der Versicherung reden. Dann muss ich noch mit dem Kunden reden. Dann muss ich hier, da, dort, meinte ich, stopp. Darf ich Ihnen die Zierleisten schenken? Hat er gesagt, ja, bitte schenken Sie mir die. Das ist doch völlig egal. Es ging nicht, denn hier war die Währung nicht Euro, hier war die Währung Vertrauen, Hilfe, Unterstützung, Nähe, all das eben.
Und wir sind schon, wenn du zurückkommst, wenn du zurückkommst in dein Unternehmen und dein Unternehmen sagt zu dir, bist du bekloppt, hast du denn da gemacht? Du verschenkst dir was wir gar nicht zu verschenken haben. Gibt's das auch?
Das gibt's auch, aber dann musst du ein breites Kreuz haben und dann musst du diesen Verkauf eben auch intern rechtfertigen. Oder diesen Nichtverkauf. Was habe ich dafür bekommen? Ich habe eine Abnahme bekommen, eine unterschriebene Abnahme, eine Anlage für 500.000 Euro mit 2 Seiten Mängelliste und es wurde gesagt, ihr macht es noch, oder? Ja, wirklich? Ja, okay, unterschrieben, Thema durch. Normalerweise geht das noch ein halbes Jahr hin, bis alle Mängel beseitigt sind, aber ich habe sofort die Unterschrift bekommen. Wegen Zierleisten, keine Ahnung, 1.000 Euro.
Kleiner Gedankenwechsel, in den Vorlesungen, beziehungsweise auch in deinem Berufsleben. Wie viele weibliche Vertriebsingenieurinnen oder Angehende sind dir da begegnet? Ist das die Minderzahl oder hält sich das so die Waage? Wahrscheinlich nicht.
Ja, der technische Vertrieb ist eine Männerdomäne, ganz klar. Wir sehen sehr viele Vertriebsleute und die haben tatsächlich nur ein Geschlecht, das sind alles Männer. Wenn man auf der Hannover-Messe rumläuft, auf anderen Industriemessen, die Personen, die dort auf den Messeständen sind so 95% Männer. Völlig ungerechtfertigt. Denn eine Frau im technischen Vertrieb ist genauso gut wie ein Mann. Also gar kein Unterschied. Ganz im Gegenteil. Wenn ich ein Vertriebsleiter wäre und ich eine Ingenieurin vor mir habe, dann würde ich lieber die einstellen im Vertrieb als einen Mann. Einfach deswegen, weil eine Frau deutlich leichter die Türen bei Männern öffnet, als ein Mann es tut. Ich habe es selber, darf man zwar nicht laut sagen, irgendwie, wir haben ja alle nur noch ein Geschlecht oder alle, wie auch immer. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe es selber erlebt, dass die Sekretärin bei uns ins Vertriebsbüro reinkam und gesagt hat, ja, vorne ist jemand von der Firma XY. Es geht hier um das Thema, um das Thema Verdichter. Hat jemand von euch da einen Termin gemacht? Und gucken wir vier Männer uns an? Nö, eigentlich nicht. Ja, soll man einen Flyer da lassen, irgendwas? Ja, ich sage ihr Bescheid. Vier Männer stehen auf, haben Zettel und einen Stift in der Hand. So war es wirklich. Und sie hat ihren Termin sofort. Jemand, bei dem ich sehr viel gelernt habe, ist eine ehemalige Kollegin, die Sigrid Nink. Ingenieurin, technisch aussagefähig, sehr charmant und sie hat deutlich mehr erreicht in der Kommunikation, als die Männer es getan haben. Also Frauen haben hier, das sage ich auch meinen Studenten, Frauen haben hier einen ganz klaren Vorteil.
Wir müssen so langsam, aber sicher zum Ende kommen.
Ja.
Vielleicht zusammengefasst, wie sieht die Bezahlung von Vertriebsingenieuren aus im Vergleich zu anderen Ingenieuren und Ingenieurinnen und wie siehst du die Zukunftsaussichten in der Branche? Beziehungsweise nicht in der Branche, in dem Bereich.
Ja, die Bezahlung tue ich zu gering, definitiv. Naja, nein. Gibt ja verschiedene Modelle. Also entweder du verkaufst ganz viel, dann kriegst du viel Geld oder du hast ein ordentliches Grundgehalt und dann kommt vielleicht noch ein kleiner firmenweiter Bonus obendrauf. Rein finanziell würde ich sagen, sind die Vertriebsingenieure, Vertriebler generell finanziell ein Stück weit besser gestellt im Unternehmen, muss ich schon sagen. Wenn jemand Elektrotechnik-Ingenieur ist und dort in den Vertrieb wechselt und gerade von der Uni runterrollt, dann würde ich sagen, naja, also Mitte, Ende 40.000 pro Jahr wird man da verdienen, so von Anfang an. Und wenn man das in 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre gemacht hat, bist du bei 60.000 völlig problemlos und dann Open End. Und es gibt Vertriebsleute, die im Feld unterwegs sind, die verdienen mehr als ihr Chef.
Beachtlich.
Ja. Also die Zukunftsaussichten, die Welt wird immer technischer, immer erklärungsbedürftiger. Und wenn man es schafft, dem Kunden Technik nahezubringen auf die eine oder andere Art, dann hat man, also man wird kein Problem haben, einen Job zu finden als Vertriebsingenieur, der technisch affin ist.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer von dem, was wir hier erzählt haben, schon so ein bisschen angefixt sind und auch viele Infos haben. Aber hättest du vielleicht noch einen Literaturtipp, wo man etwas das Ganze noch vertiefen könnte?
Oh ja, da gibt es ein Buch, das ist top aktuell von 1936.
Top aktuell von 36? Da muss ich einhaken.
Ja, weil die Prinzipien, die dort drin stehen, heute immer noch gelten. Das ist in diesem Buch wird beschrieben, wie man mit den Menschen umgeht, die man liebt. Wenn mein Sohn mir sagt, Papa, guck mal, ich habe hier eine Burg aus Lego gebaut irgendwie und es sieht überhaupt nicht aus wie eine Burg, dann sage ich, ah, das ist ja toll, das ist ja super, super interessant, erzähl mal mehr. Nicht, weil ich die Burg so toll finde, sondern weil ich meinen Sohn liebe und aus dieser Liebe heraus kommt das Interesse. Und ähnliche Prinzipien, Wolfgang, verstehe, dieses Thema ist total interessant, wenn... Wolfgang, jetzt habe ich zweimal deinen Namen genannt. Und,
der ja, Name macht nichts, ich höre ihn gerne.
Ja, genau das ist es. Ja.
Und das steht das hast auch du drin. Super gemacht.
Der, der Name ist total schön zu hören.
Ja, und das sind eben diese mein Schatz.
Ja, genau. Und das Buch heißt, Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Ein absoluter Geheimtipp, wie gesagt, von 1936, kostet nicht viel. In diesem Buch steht drin, wie man im Businessbereich mit Menschen umgeht und eine absolute, ganz klare Empfehlung.
Vielleicht noch abschließend ein Motto, eine Kernaussage, die du vertrittst, um unseren Hörer und Hörerinnen noch was Knackiges mitzugeben.
Fahre nicht zu einem Kunden, um zu verkaufen, sondern fahre zu einem Freund, um zu helfen.
Okay, gut. Ich glaube, das steht für sich, oder? Das kann man so stehen lassen. Wunderbar und schließt wunderbar an das an, was du vorher gesagt hast mit dem Buch. Du hast voller Leidenschaft und Begeisterung von deinem Job und von dem Vertriebsingenieur erzählt. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass unsere Hörer und Hörerinnen tatsächlich da einiges von mitnehmen. Schönen Dank dafür und bis demnächst. Danke dir. Ciao.
Ich danke dir. Tschüss, Wolfgang.